Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Am Mikrofon begrüßt Sie herzlich Barbara Weber.
They're actually very adaptive. They got through the terrible shocks of the mid-1200s when temperatures probably dropped 2 degrees centigrade in 1 year after a major volcanic eruption in 1258. So they got through that by intensifying their sealing, by going out and being more maritime adapted.
Die Wikinger waren Meister der Anpassung, so der New Yorker Archäologe Professor Thomas McGovern. Lebten 500 Jahre in Island, jagten Walrosse und rotteten sie aus, um dann nach Grönland aufzubrechen. Auch die plötzlich nach einem Vulkanausbruch einsetzende kleine Eiszeit konnte ihnen nichts anhaben. Und noch etwas lässt sich an ihrem Beispiel zeigen.
This also, of course, connects up to the broader use of archaeology in the past for sustainability in the future.
Nämlich wie wichtig Archäologie ist, um womöglich etwas für die Zukunft zu lernen. Denn die Wikinger von Island und Grönland wurden vor rund 1000 Jahren Täter und Opfer zugleich. Sie zerstörten in Island ihre Lebensgrundlage, profitierten in Grönland von der Globalisierung, um dann deren Opfer zu werden. Unsere weiteren Themen. Die Goethe-Universität in Frankfurt feiert Geburtstag, nämlich das 100-jährige Bestehen der Soziologie. Immerhin der erste Lehrstuhl an einer deutschen Universität, der für das Fach 1919 eingerichtet wurde. Damals ahnte noch keiner, dass die Frankfurter Soziologen in den folgenden Jahrzehnten die nationale und internationale Forschungsagenda mitbestimmen sollten. Markt oder Moral? Das ist hier die Frage in der neuen Debatte über Kapitalismus, die zurzeit von Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlern geführt wird. Was die an Argumenten austauschen, darüber erfahren Sie gleich mehr.
Es wird nicht lange dauern und wir werden den Sieg des Kommunismus in der ganzen Welt sehen. Wir werden die Gründung der föderativen Weltrepublik der Sowjets erleben.
Es kam bekanntlich anders, als Lenin es 1919 anlässlich der dritten kommunistischen Internationale beschwor. Aus dem Kampf zwischen den beiden Systemen ging der Kapitalismus letztendlich als Sieger hervor. Doch die so oft beschworene segensreiche Macht des Marktes ist spätestens seit der Bankenkrise nachhaltig erschüttert. Die kläglich gescheiterten Versuche, den Finanzkapitalismus in geordnete Bahnen zu lenken, lassen Befürchtungen über einen erneuten Zusammenbruch entstehen. Andere Probleme sind dazugekommen. Die wachsende soziale Ungleichheit und die ökologischen Herausforderungen an unser Wirtschaften. Muss der Staat die Wirtschaft wieder stärker zügeln? Braucht die Wirtschaft Werte? Peter Leusch mit Hintergründen über eine neu aufkommende Debatte.
Der Kapitalismus ist die Antwort auf die starke Zunahme der Bevölkerung, die starke Zunahme der Unterschichten, ihre Konzentration in bestimmten Städten und die dadurch entstehenden neuen Massenmärkte, die eben nur so bedient werden konnten. Insofern ist der Kapitalismus die Art und Weise, wie arme Leute Güter herstellen, die sie auch selber konsumieren können.
Werner Plumpe, Wirtschaftshistoriker, Universität Frankfurt.
Was ist ein Kapitalist? Ein Kapitalist ist jemand, für den das Unternehmen ein Anlageobjekt ist, wo er Geld reinsteckt und mehr Geld rausholen will.
Sarah Wagenknecht, Ökonomin, Politikerin der Linkspartei.
Unter Kapitalismus verstehe ich ein dezentralisiertes System, in dem ein Prozess des Wettbewerbs eingesetzt hat, in dem die Menschen in Unternehmen arbeiten, und zwar für einen bestimmten Zweck, um etwas Nützliches zu bewirken. Wir sind miteinander verbunden. Diese Verbundenheit ist in den letzten 30 oder 40 Jahren untergraben worden.
Over the last 30 or 40 years.
Paul Collier, britischer Ökonom, Universität Oxford. Drei Stimmen aus Wirtschafts- und Politikwissenschaft, die sich in der neu entfachten Debatte um den Kapitalismus zu Wort gemeldet haben. Wachsende soziale Ungleichheit, Turbokapitalismus, Rückkehr des Dschungels und Abbau des Sozialstaates klagen die einen, während die anderen den Kapitalismus gegen diese Vorwürfe in Schutz nehmen und verteidigen. Zu diesen Verteidigern gehört Professor Werner Plumpe, der bis zu seiner Emeritierung an der Universität Frankfurt Wirtschaftsgeschichte lehrte. In seinem aktuellen Buch »Das kalte Herz – Kapitalismus – Die Geschichte einer andauernden Revolution« zeichnet er den Kapitalismus als Erfolgsgeschichte. Plumpe definiert ihn als Ökonomie der Armen für die Armen.
Damit meine ich, dass etwa seit dem 17. Jahrhundert in zunehmendem Maße Produktion entsteht, die von Anfang an darauf abzielt, die Bedürfnisse, den Bedarf der einfachen Menschen zu befriedigen. Das ist eine Produktion, die kann nicht mehr handwerklich auf technisch hohem Niveau durchgeführt werden. In den großen Städten wohnen immer mehr Menschen, die dort leben und arbeiten, die sich diese teuren Dinge nicht leisten können. Und dafür muss es ein anderes Angebot geben. Und dieses Angebot kann nur in der großen Serie bestehen, denn nur dann ist man dazu in der Lage, Dinge auch einigermaßen preiswert herzustellen. Und genau das verlangt sehr viel Kapital, das ich einsetzen muss.
Plumpe ist von Hause aus Historiker, der in Langzeitperspektive auf den Kapitalismus schaut. Hinter allem Auf und Ab der Entwicklung entdeckt Plumpe einen logischen Mechanismus. Menschen müssen ihre Arbeitskraft billig verkaufen, um jene Produkte so preiswert herzustellen, dass sie diese als Konsumenten bezahlen können. Es ist das Gesetz einer kühlen, aber hocheffizienten Wirtschaftsmaschine. Zu deren Startschwierigkeiten, so Plumpe, müsse man auch die Ausbeutung im 19. Jahrhundert zählen.
Der Kapitalismus ist keine Veranstaltung, von der man sagen könnte, dass sie sozial warm ist oder ähnliches mehr. Das Buch heißt ja auch Das kalte Herz. Aber niedrige Löhne sind für den Kapitalismus in gewisser Weise vielleicht zu Anfang ein Vorteil gewesen. Heute fehlt im Kapitalismus ja meistens der zahlende Kunde. Also der Arbeiter, der die Güter im Kapitalismus herstellt, ist ja zugleich auch derjenige, der mit seinem Lohn in den Märkten, in den Supermärkten, auf den Straßen als Kunde auftritt. Und das führt im historischen Ergebnis dazu, dass die Durchschnittseinkommen auch der arbeitenden Menschen deutlich angestiegen sind.
Aber verhält sich das wirklich so mit dem Durchschnittseinkommen? Der französische Ökonom Thomas Piketty hat 2013 in seinem Buch mit dem Titel »Das Kapital im 21. Jahrhundert« eine wachsende soziale Ungleichheit festgestellt. Das Buch ist einer der Anstöße der gegenwärtigen Debatte. Piketty vertritt darin die weiterführende These, dass diese wachsende Ungleichheit die Demokratie und den sozialen Frieden bedrohe.
Die Daten von Piketty sind ja nun in der Zwischenzeit sehr, sehr intensiv debattiert worden und die historischen Tendenzen, die er dort glaubt festmachen zu können, haben sich ja nicht wirklich bestätigt. Es gibt immer wieder Phasen einer zunehmenden sozialen Ungleichheit, es gibt Phasen einer sinkenden, zurückgehenden sozialen Ungleichheit. Und es hängt sehr stark von den Daten ab, wie ich sie berechne, wie ich sie bewerte, zu welchen Ergebnissen ich da im Einzelnen komme.
Nach jüngsten statistischen Erhebungen stagniert in den letzten Jahren die soziale Ungleichheit in Deutschland. Piketty bezog sich aber in seiner These weniger auf Einkommensunterschiede, sondern vielmehr auf die Vermögensunterschiede. Hier knüpft auch Sarah Wagenknecht mit ihrer Kritik am Kapitalismus an. Der Kapitalismus, so Wagenknecht, befolge selbst gar nicht das Leistungsprinzip, das er ausgerufen hat.
Und die allergrößten Einkommen im Kapitalismus sind sowieso leistungslose Einkommen, nämlich das sind Einkommen aus purem Vermögensbesitz. Also das stellt ja sogar die Managergehälter noch in den Schatten. Also die allergrößten Einkommen sind Einkommen aus vielfach ererbten Vermögen, wo man einfach große Betriebsvermögen oder eben auch große Finanzvermögen erbt und dann hat man Einkommen, ohne irgendwas im Leben dafür tun zu müssen, die sind riesig.
Die promovierte Volkswirtin Sarah Wagenknecht ist 2016 mit einem publizistischen Manifest in die Kapitalismusdebatte eingestiegen. Ihr Buch trägt den Titel »Reichtum ohne Gier – Wie wir uns vor dem Kapitalismus retten«. Auf einer Podiumsdiskussion hat sie die Thesen ihres Buches erläutert. Der Kapitalismus, so Wagenknecht, widerspreche in der Praxis seinen eigenen Ansprüchen. Das Versprechen, von seiner ehrlichen Arbeit könne jeder leben, ja sich emporarbeiten, entspreche nicht der Realität.
Wir in Deutschland haben inzwischen einen Niedriglohnsektor, der umfasst ein Viertel aller Beschäftigten. Und das sind Jobs, in denen sehr viel geleistet wird. Also beispielsweise gerade die ganzen humanen Dienstleistungen, also Altenpflege, Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten, aber auch Kindergärtnerinnen und vieles andere mehr, sind vielfach ganz schlecht bezahlte Jobs. Oft wird die gleiche Leistung ganz unterschiedlich bezahlt, je nachdem, ob man ein Festangestellter ist, ein Leiharbeiter, ein Werkvertragler. Die stehen nebeneinander, die machen genau das Gleiche, kriegen ganz unterschiedliche Gehälter.
Die Deregulierung der letzten 30 Jahre hat zu einer Spaltung des Arbeitsmarktes geführt, nicht nur was die Bezahlung angeht. Die neoliberalen Reformen haben auch negative Auswirkungen auf das Betriebsklima und die Identifikation mit dem Unternehmen. Wo Unternehmen zugunsten der Gewinnmaximierung lieber mit Leiharbeitern statt mit Festangestellten operieren, sei die Bindung zwischen Unternehmen und Mitarbeitern verloren gegangen, moniert der britische Wirtschaftswissenschaftler Professor Paul Collier.
Da haben Sie recht. Wir hatten in der Vergangenheit eine Form des sanfteren Kapitalismus, wo die Unternehmen auch Verpflichtungen verspürten, sowohl gegenüber der Gemeinschaft wie auch gegenüber den eigenen Arbeitern. Und das wurde erwidert durch eine Art Geist der Zusammenarbeit und durch Loyalität. Das ist nun in den letzten Jahren verloren gegangen. Wir müssen dahin zurückkommen. Was die Axt an diese Idee gelegt hat, ist eine amerikanische Idee, wonach Unternehmen ausschließlich auf Gewinn ausgerichtet seien. Diese verätzende Idee hat tatsächlich dieses vorher bestehende Gefüge zernagt.
That corrosive idea has eroded the culture of business.
Im unteren Dienstleistungsbereich, dazu gehören Einzelhandel, Securityfirmen, Zustelldienste und Reinigungsbetriebe, erhalten Arbeitende kaum noch Anerkennung für ihre Tätigkeit und können keinen Berufsstolz und kein Zugehörigkeitsgefühl zum Unternehmen mehr entwickeln. Früher war die Putzfrau beim Unternehmen selbst beschäftigt. Sie gehörte zur Mitarbeiterschaft, worauf sie auch bei mäßiger Bezahlung stolz sein konnte. Heute ist sie outgesourced, nur noch Rädchen einer anonymen Reinigungskolonne, die heute hier und morgen dort zum Einsatz kommt. Wegen Beispielen wie diesen prangert Paul Collier eine, Zitat, Rottweiler-Gesellschaft an und fordert Reformen. Was wir bräuchten, sei ein sozialer Kapitalismus, so heißt auch sein neuestes Buch. Es trägt den Untertitel »Mein Manifest gegen den Zerfall unserer Gesellschaft«. Collier fordert die Rückkehr der Moral ins Wirtschaftsleben.
Die Heilung kommt daher, dass wir den Rückbezug wiederherstellen zwischen den Rechten und den Verpflichtungen, zwischen Ansprüchen und Verantwortung. Früher war es doch klar, dass Unternehmen nicht nur auf Gewinn angelegt sind, sondern dass sie auch Verpflichtungen haben, sowohl gegenüber der Gesellschaft wie auch gegenüber ihren Arbeitern. Und wir müssen zurückkommen zu diesem zentralen Begriff der Pflicht, der den Bürgern dann sowohl als Einzelnen wie auch in den Unternehmen Ansprüche und Rechte auf Teilhabe verschafft.
Der Kapitalismus hat sich historisch gegen seine Alternative, gegen den Sozialismus, durchgesetzt. Überlegen war vor allem die auf freiem Wettbewerb und Konkurrenz fußende Marktwirtschaft, während die Planwirtschaft an politischer Bevormundung, Bürokratie und Phlegma scheiterte. Aber gerade in den Zukunftsbranchen funktionieren die Märkte nicht mehr, kritisiert Wagenknecht.
Also ich sag mal, die ganzen modernen digitalen Ökonomien haben wir große globale Monopolisten. Google hat doch keinen Markt, der irgendwie dieses Unternehmen zügelt. Facebook, Amazon, Apple. Bei iPhones, da gibt es dann vielleicht zwei Anbieter, die sich Konkurrenz machen. Aber das ist doch kein echter Markt.
Plumpe, als Wirtschaftshistoriker, relativiert die marktbeherrschende Stellung von Google, Facebook und Co. als Momentaufnahme.
Die 100 größten Unternehmen, die in Deutschland existiert haben um 1900 herum, gewaltige Komplexe, die gibt es bloß dummerweise heute nicht mehr. Von da würde ich das auch sehen, dass Facebook und Google und Amazon und Apple und wie die alle heißen und so weiter, die haben im Moment eine relativ starke, große Bedeutung. Denken Sie 25 Jahre zurück, da wusste kein Mensch davon, dass es dies gibt. Und jetzt gehen wir nochmal wieder 25 Jahre nach vorne. Allein das, was in China im Moment aufkommt, allein die Globalisierung der Welt wird dazu führen, dass in diesen Märkten, dass da andere Anbieter auftauchen, dass da Konkurrenz ist und so weiter.
Auch wenn er die Robustheit des Kapitalismus betont, der bisher aus jeder seiner Krisen verstärkt hervorgegangen ist, so vertritt Plumpe dennoch keinen Marktfundamentalismus, welcher annimmt, dass der Markt ein Selbstregulativ sei, dessen freiem Spiel sich Staat und Gesellschaft unterordnen sollten. Die kapitalistische Marktwirtschaft braucht eine Macht, die ihr Funktionieren ordnet und sichert.
Es braucht einen Hüter des Marktes, der verhindert, dass Einzelinteressen den Markt in ihrem Interesse einseitig verändern, nur ihren eigenen Vorteil im Auge haben. Dieser Hüter des Marktes zu sein, das ist die Aufgabe des Staates. Und insofern muss er auch mit den neuen Internetgiganten umgehen. Aber dass sich dadurch eine ganz neue Welt einstellt, das glaube ich nicht. Dazu ist der Wandel im Kapitalismus einfach viel zu stark.
Zu den wirtschaftspolitischen Aufgaben des Staates, betont Plumpe, gehört die Sicherung des Privateigentums, des Geld- und Bankensystems, aber auch die Risikoabsicherung. Auf Kapitalseite ebenso wie auf Arbeitnehmerseite, was Krankheit, Arbeitslosigkeit und Rente anbelangt. Der Kapitalismus ist Plumpe zufolge eine gleichsam wertfreie Maschine von Kapital und Arbeit, von Produktion und Konsum. Für Fragen von Recht und Moral hingegen sind der Staat und die Gesellschaft zuständig. Paul Collier geht einen Schritt weiter. Er verlangt, dass neben dem Gewinnstreben auch moralische Werte ins wirtschaftliche Handeln einziehen. Und der Staat muss für sozialen Ausgleich sorgen, zum Beispiel, indem er die städtischen Eliten stärker besteuert als die Menschen in ländlichen Regionen. Aber ist das nicht ungerecht?
Überhaupt nicht. Diese hoch ausgebildeten Fachkräfte, die gut gebildeten Leute in den großstädtischen Räumen, sind höchst produktiv. Sie sind es aber nicht nur aufgrund ihrer eigenen Fertigkeiten, sondern weil sie alle zusammenkommen und sich in diesen Metropolregionen gegenseitig befruchten. Aber diese Metropolregionen sind nicht entstanden nur durch diese Eliten, sondern sie sind die Schöpfung der ganzen Nation. Über Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg hat ein ganzes Land, hat die Nation investiert in die Schaffung dieser hochproduktiven Zentren. Es ist dann sehr, sehr ungesund, wenn man das vergisst, wenn sich diese Zentren loslösen und auf einen Höhenflug gehen, während der Rest des Landes in eine Abwärtsspirale gerät. Und so entsteht dann auch diese Herablassung, dieser Hochmut der großstädtischen Eliten und auch das Gefühl der Verzweiflung, der Abgehängtheit beim Rest des Landes. Was in Großbritannien geschieht, sollte eine Warnung für Deutschland sein. Ich glaube, etwas mehr Großzügigkeit und Demut wäre angebracht, nicht die Verachtung und Herablassung.
Paul Collier macht Reformvorschläge. Er will den neoliberal enthemmten Kapitalismus wieder zähmen. Er möchte einen sanften Kapitalismus. Das sei vergeblich, meint der britische Wirtschaftsjournalist Paul Mason, der mit seinem viel diskutierten Buch Postkapitalismus einmal mehr den Untergang des Kapitalismus ausgerufen hat. Das Internet, in dem Informationen und Güter geteilt werden, Stichwort Wikipedia, würde künftig die harten Eigentumsbegriffe ebenso auflösen, wie es die Kontrollmächte des Marktes aushebelt, zugunsten einer vernetzten Menschheit. Besondere Hoffnung setzt Mason dabei auch in die Sharing Economy. Doch die hat, so Sarah Wagenknecht, längst ihre Unschuld verloren.
Ich glaube, da wird auch viel idealisiert. Also natürlich wird oft so dann die sogenannte Sharing Economy als ein ganz zukunftsträchtiges Modell. Und dann guck mal genau hin, was ist Sharing Economy? Also das ist zum Beispiel Airbnb, also dieses Unternehmen, was eben weltweit inzwischen mehr Betten anbietet als Hilton und andere Hotelketten. Ein erzkapitalistisches Unternehmen, aber das hat ja nichts mit irgendwie Teilen und gemeinsam zu tun.
Schnell ist deutlich geworden, wie die alternativen Ansätze der Sharing Economy vom Kapitalmarkt geschluckt worden sind. Sarah Wagenknecht selber macht einen anderen Vorschlag zur Überwindung des Kapitalismus. Wie wir uns vor dem Kapitalismus retten, so lautet ja auch der Untertitel ihres Buches »Reichtum ohne Gier«.
Also der Kernvorschlag meines Buches sind andere Eigentumsverhältnisse im wirtschaftlichen Bereich, die sich ein bisschen anlehnen an das, was es heute schon gibt, nämlich Unternehmensträgerstiftungen, die ja bedeuten, dass das Unternehmen sich selbst gehört.
Wagenknecht als ausgewiesene Gegnerin des Kapitalismus will nicht zurück zur Staatswirtschaft, wo die Unternehmen dem Staat gehören. Sie plädiert für eine Art Demokratisierung des Kapitals nach genossenschaftlichem Vorbild.
Die älteste Unternehmensträgerstiftung in Deutschland ist ja die Carl Zeiss Stiftung, die ich auch ein bisschen beleuchte, weil die tatsächlich damals von Ernst Abbe ganz klar mit dem Fokus gegründet wurde, dass er gesagt hat, er will keine Aktiengesellschaft. Er will nicht, dass das Unternehmen sozusagen dem Diktat des sich mehrenden Geldes unterliegt, sondern er will, dass dieses Unternehmen, dass die Erfolge dieses Unternehmens denen zugutekommen, die im Unternehmen arbeiten und denen ja die Erfolge auch zu danken sind. Die beruhen ja nur auf der Leistung derer, die da arbeiten. Und er hatte auch ganz charmante Regelungen in dieses Stiftungsstatut geschrieben. Zum Beispiel ist eine Regelung damals gewesen, dass die Vorstände das genau Zehnfache des Durchschnittsverdienstes und nicht mehr verdienen dürfen.
Wagenknechts Modell wäre eine Art Marktsozialismus. Übrigens keine neue Idee in der Geschichte des ökonomischen Denkens. Schon der englische Sozialtheoretiker John Stuart Mill war zwar ein Verfechter des freien Marktes, zugleich aber der Auffassung, dass die Unternehmen ihren Mitarbeitern gehören sollten. Genossenschaften gibt es zwar viele, meist sind es aber kleinere Unternehmen mit nur lokaler Reichweite. Könnten sie sich im harten Konkurrenzkampf gegen kapitalintensive Unternehmen behaupten? Plumpe ist skeptisch. Er hält Wagenknechts Konzept für Sozialromantik.
Was sich Frau Wagenknecht da vorstellt, das kann ich jetzt im Einzelnen nicht beurteilen, weil ich es nicht gelesen habe. Aber die Vorstellung herzugehen und zu sagen, jetzt bestimmten Beschäftigten des Unternehmens ein bestimmtes Eigentumsrecht genossenschaftlicher oder anderer Art zuzuordnen, das kann ich mir praktisch wenig vorstellen. Könnte man diese Rechte verkaufen oder was würde passieren, wenn eine Mehrheit plötzlich sagt, nee, wir wollen diese Investitionen in die Zukunftstechnik nicht haben, sondern wir wollen lieber den Betriebskindergarten erweitern oder ähnliches mehr. Das sind ja alles Dinge, die man sich dann praktisch vorstellen muss. Und von daher glaube ich, das sind romantische Vorstellungen, als könne Kapitalismus in gewisser Weise konfliktfrei sein. Und das vergisst eben, dass eine bestimmte Form der, wenn man so will, widersprüchlichen Struktur des Kapitalismus eben der Preis ist, den man für seine ökonomische Effizienz zahlen muss.
Werner Plumpe verteidigt den Kapitalismus als eine hocheffiziente Wirtschaftsmaschine, die bis jetzt allen anderen Konzepten überlegen ist. Fragen der Gerechtigkeit und der Moral haben ihren Platz außerhalb. Der Staat muss sie in den Regeln und Rahmenbedingungen ökonomischen Handelns unterbringen. Paul Collier, der Kritiker, möchte den Kapitalismus in der Weise reformieren, dass Moral, dass wechselseitige Verantwortung und Loyalität in die Unternehmen zurückkehren nach der Devise Wirtschaft braucht Werte. Sarah Wagenknecht, die Gegnerin des Kapitalismus, plädiert für eine Art Marktsozialismus nach genossenschaftlichem Vorbild. Sie schlägt einen dritten Weg vor, jenseits von kapitalistischer Privat- und sozialistischer Staatswirtschaft. Bis heute, das hat zuletzt die Bankenkrise gezeigt, erhebt sich der totgesagte Kapitalismus aus jeder Krise wieder wie ein Phönix aus der Asche. Seine neueste Gestalt ist ein Finanzkapitalismus, der sich von der Realwirtschaft abgelöst und verselbstständigt hat. Wenn beispielsweise der weltweit größte Finanzinvestor BlackRock 6 Billionen Dollar managt, so die Börsenexpertin Heike Buchter, das sind Gelder von Staatsfonds, Versicherungen und Pensionskassen, ebenso wie von Kleinanlegern, dann muss man sich fragen, welche politische Macht und Einflussnahme erwächst diesem Finanzakteur, aber auch welche Risiken verbergen sich hier, wenn das Vertrauen in die diversen Anlagepapiere schwindet und Panikverkäufe einsetzen. Viele ungeklärte Fragen, auch an die Adresse der Wissenschaft.
Ökonomie zwischen Markt und Moral. Eine neue Debatte über den Kapitalismus von Peter Leusch. Und hier noch einige der erwähnten Buchtitel. Das kalte Herz, Kapitalismus, die Geschichte einer andauernden Revolution von Werner Plumpe. Und Paul Collier, Sozialer Kapitalismus, mein Manifest gegen den Zerfall unserer Gesellschaft. Beide sind 2019 erschienen. Und 2016 ist schon herausgekommen, Reichtum ohne Gier. Wie wir uns vor dem Kapitalismus retten, von Sarah Wagenknecht.
Ich muss sagen, wenn also dann irgendjemand sich hinstellt und auf eine im Grunde doch schnulzenhafte Musik dann irgendwelche Dinge darüber singt, dass Vietnam nicht zu ertragen sei, dann finde ich, dass gerade dieser Song nicht zu ertragen ist, weil er, indem er das Entsetzliche noch irgendwie konsumierbar macht, schließlich auch daraus noch etwas wie Konsumqualitäten herauspresst.
Theodor Adorno hatte eine klare Meinung zu Protestsongs gegen den Vietnamkrieg. Adornos Schreibtisch ist heute schon vom Weiben zu sehen. Er steht auf dem Campus Westend der Goethe-Universität in Frankfurt in einem Glaskasten. Theodor W. Adorno, Platz 1, heißt auch die Adresse eines der 5 Standorte der Hochschule. Und eine Max-Horkheimer Straße führt auch dorthin. Man kann also nicht sagen, dass die Uni Frankfurt die Erinnerung an die großen Denker der Frankfurter Soziologie nicht hochhält. In diesem Jahr feiert sie seit dem Frühjahr schon einen besonderen Geburtstag. Am 1. April vor 100 Jahren wurde an der damals noch jungen Universität der erste Lehrstuhl für Soziologie eingerichtet. Nun gab es einen Festakt zum Jubiläum. Eva-Maria Götz war dabei.
1919. In Versailles wird der Friedensvertrag erarbeitet. In Berlin gründen Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht die Kommunistische Partei und werden bald darauf ermordet. Der 8-Stunden-Tag wird eingeführt. Frauen erhalten das aktive Wahlrecht. Und in Frankfurt wird ein Lehrstuhl gegründet, der diese politischen und ökonomischen Umbrüche und ihre Auswirkungen auf Menschen und Gesellschaft wissenschaftlich untersuchen soll. Franz Oppenheimer ist der erste Lehrstuhlinhaber für Soziologie in Deutschland. 1864 in Berlin geboren, im ersten Beruf Arzt, dann Nationalökonom.
Insofern steht der erste hauptamtliche Soziologe Deutschlands exemplarisch für die Themen- und Methodenvielfalt der Soziologie. Und die Geschichte von Franz Oppenheimer passt eigentlich sehr gut auch in diese ganzen Eigenarten der Gründungsgeschichte der Frankfurter Uni als Stiftungsuni. Hier ist viel experimentiert worden und manches hat eben auch sehr gut geklappt.
Freut sich Universitätspräsidentin Professor Birgitta Wolf beim Festakt. Die Goethe-Universität war erst 1914 gegründet worden, infolge einer Bürgerstiftung. Auch der Lehrstuhl für Soziologie an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät ging auf eine Stiftung des jüdischen Kaufmanns und Mäzens Karl Kotzenburg zurück. Mit Franz Oppenheimer konnte ein Wissenschaftler gewonnen werden, der kritisch auf die Theorien von Karl Marx blickte und daraus die soziale Marktwirtschaft entwickelte. Der spätere Wirtschaftsminister und Bundeskanzler Ludwig Erhard war sein Schüler. Weitere große Namen bereicherten die Frankfurter Soziologie ab 1924, als sich am neu gegründeten Institut für Sozialforschung der schwäbische Fabrikantensohn Max Horkheimer mit der Dialektik von Friedrich Hegel, Friedrich Engels und Karl Marx auseinandersetzte.
Nach dem Ersten Weltkrieg war ich sehr unruhig in meinem inneren Wesen,
berichtet Horkheimer viele Jahre später in einem Fernsehinterview.
Denn mein Vater, bei dem ich ja zunächst einmal im Geschäft war, hatte mich immer gelehrt, dass die Menschheit fortschreite und dass Kriege mehr und mehr überholt seien. Dann war der Krieg 1914 bis 18 gekommen und diese Hoffnung hatte sich als ein unmöglicher Optimismus gezeigt. Und da sagte ich mir, ja, da stimmt etwas an diesem Optimismus nicht und begann Marx zu lesen.
Neben Gründungsdirektor Karl Grünberg entwickelt Max Horkheimer gemeinsam mit dem Philosophen Theodor W. Adorno, dem Psychoanalytiker Erich Fromm, dem Politologen Herbert Marcuse und weiteren namhaften Wissenschaftlern die interdisziplinäre Frankfurter Schule. Im Kapitalismus lauere die Gefahr, das kritische Bewusstsein der Massen zu ersticken und zu zerstören, war eine These. Auf die Frage, wie es sein könne, dass sich mehr und mehr Arbeiter dem Nationalsozialismus anschlössen, suchten die Wissenschaftler eine Antwort in der Studie über Autorität und Familie. Die Überlegungen, ob es so etwas wie eine autoritäre Persönlichkeit gäbe, Menschen also, die eine besondere Disposition hätten, sich totalitären Systemen unterzuordnen, begleiteten Horkheimer und Adorno ins Exil, in das sie nach der Schließung des Instituts im März 1933 erst nach Genf und später in die USA auswandern mussten. Auch hier setzt sich Adornos Beschäftigung mit zum Faschismus neigenden Persönlichkeiten fort. Beispielsweise mit deren Begeisterung für Symbole, die den Charakter überwältiger Ideen bekommen können.
weil ja die abstrakte Idee eines Landes die Menschen nicht unmittelbar zu ergreifen vermag, heftet die sich dann an das sinnlich Fassbare eines solchen Symbols und reagiert dann mit jener Empfindlichkeit, die man ja kennt als einen Grundzug des autoritätsgebundenen Charakters, der überall dort wütend wird, wo er auf Verhaltensweisen stößt, die also mit dem von ihm konventionell Gesetzten nicht völlig übereinstimmt.
Mit dem Ende des Krieges und des nationalsozialistischen Regimes beginnt in Frankfurt die Wiederaufnahme des Universitätsbetriebes an der WISO-Fakultät. Und auch Adorno und Max Horkheimer und mit ihnen das Sozialwissenschaftliche Institut kehren wieder.
Der Gedanke, dass ich dazu beitragen könnte, für die Zukunft wieder solche Menschen zu erziehen, die für die Gerechtigkeit und für die Freiheit sich einsetzten, scheint mir ein so schönes Ziel zu sein, dass ich glücklich war, wieder hierher zu kommen.
Sagt Max Horkheimer. Die Vertreter der Frankfurter Schule machten es sich zur Aufgabe, die Widersprüche und Risse in der bürgerlichen Gesellschaft offenzulegen. Damit werden die Wissenschaftler, mittlerweile ist auch der junge Philosoph Jürgen Habermas zu ihnen gestoßen, zunächst zum intellektuellen Leuchtturm, an dem sich die Vertreter der Studentenrevolte in den 60er Jahren orientieren. Doch dann überrollt die Protestwelle auch das Institut. Adorno wird in Vorlesungen mehrmals niedergeschrien und zeigt dann keinerlei Verständnis mehr für die aufmüpfigen Studenten, die ihm eigentlich doch so sehr am Herzen gelegen hatten. 1969 stirbt Theodor W. Adorno an den Folgen eines Herzinfarkts, 66-jährig in der Schweiz. Jürgen Habermas übernimmt die Professur für Sozial- und Geschichtsphilosophie. Um die Soziologie in Frankfurt wird es ruhiger. Aber 1987 beginnt eine neue, wichtige Entwicklung. Der erste Lehrstuhl für Frauen- und Geschlechterforschung wird eingerichtet. Die erste Amtsinhaberin, Professorin Ute Gerhardt, erinnert sich am Rande des Festaktes.
Und es war dann eine wunderbare Gelegenheit, aber gleichzeitig eine Übererwartung. Das eine Professur kann ja nicht die ganzen Verhältnisse an der Universität, auch die Studienbedingungen ändern. Und ich weiß, ich stand gegenüber Erwartungen von den Studierenden, die überall jetzt dieses endlich offiziell studieren wollten, die man ja gar nicht erfüllen konnte.
Heute sind von den 19 Professoren und Professorinnen, die am Institut für Soziologie der Universität Frankfurt lehren, 9 weiblich. Eine von ihnen ist Professorin Daniela Gruno, die sich mit quantitativen Analysen gesellschaftlichen Wandels beschäftigt. Ein Schwerpunkt ist die Erwerbstätigkeit von Frauen und dadurch entstehende Veränderungen in Elternschaft, Familie und Gesellschaft.
Als wir mit meinem Promotionsprojekt angefangen haben, da wurde noch gesagt, oh, die Karrieren von Frauen seien so kompliziert, das ließe sich in Daten so schwer abbilden. Das sind natürlich Diskussionen, die wir heute nicht mehr führen. Wir bilden das sehr eloquent ab mit Längsschnittdaten und die Erkenntnisse sind nicht immer schön, aber sehr erhellend, die man dadurch erhält.
Eine geschlechtersensible Forschung ist für Daniela Gruno deshalb nicht mehr verzichtbar in der soziologischen Betrachtung unserer Gesellschaft. Zu Themen, die uns in Zukunft beschäftigen werden, forscht Thomas Lemke, Soziologe für Biotechnologie, Natur und Gesellschaft. Er arbeitet an einem posthumanistischen Konzept, in dem Natur und technologische Artefakte neu bewertet und in der Gesellschaft verortet werden.
Also wenn wir heute konfrontiert sind mit autonomen Drohnen oder selbstfahrenden Autos oder Algorithmen, die bestimmte Sachen machen, dann ist es offenbar so, dass gesellschaftliches Handeln auch von bestimmten nichtmenschlichen Entitäten maßgeblich mitbestimmt wird, beeinflusst wird. Und diese Form des Handelns, die müssen wir irgendwie ja mitreflektieren in der Soziologie. Und wenn wir das mit einem, sage ich mal, traditionellen Gesellschaftsbegriff machen, der ausschließlich auf Menschen fokussiert, dann verlieren wir bestimmte Phänomene aus dem Blick, die in der Gegenwart schon eine sehr große Bedeutung haben werden und wahrscheinlich in der Zukunft noch maßgeblicher unsere Alltage oder unser Handeln bestimmen werden.
100 Jahre Lehrstuhl für Soziologie. Eva-Maria Götz berichtete.
In AD 984, Vikings went out to Greenland, settled Greenland, and around 1450, they died out. The society collapsed, and every one of them ended up dead. Why did they all end up dead?
Warum kamen die Wikinger 984 nach Grönland? Und was führte dazu, dass sie um 1450 dann verschwanden? Über die Frage ist jahrhundertelang gerätselt worden. Am bekanntesten ist wohl die Idee, die der amerikanische Evolutionsbiologe und Geograf Jared Diamond in seinem Weltbestseller Kollaps vorgestellt hat. Die grönländische Gesellschaft, schreibt er nämlich, ging unter, weil sie sich nicht an den Klimawandel anpassen konnte. Sie hielt vielmehr an ihrer althergebrachten Lebensweise als Viehzüchter fest, statt von den Inuit die arktischen Überlebenstechniken zu lernen. Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen nun aber, das stimmt so nicht. Was da passiert ist vor 570 Jahren, hat auch mit Globalisierung zu tun und viel mit dem Wandel von Märkten. Und auch auf die Frage, warum die Wikinger überhaupt nach Grönland gingen, gibt eine kürzlich veröffentlichte Studie Auskunft. Die Geschichte, die Dagmar Röhrlich erzählt, beginnt mit einem Missionar.
Der 3. Mai 1721. Das Segelschiff Hoffnung sticht von Bergen aus in See. An Bord 46 Menschen, darunter Hans Edel und seine Familie. Ihr Ziel? Grönland. Der Missionar hatte Erzählungen von diesem sagenhaften grünen Land gehört, in das vor langer Zeit Christen gezogen wären. Seit Jahrhunderten hatte niemand mehr etwas von ihnen gehört, doch Edel wollte sie zum Protestantismus bekehren. In Grönland trifft er auf die Inuit. Er fragt sie nach den Siedlern. Sie zeigen ihm verfallene Häuser und eine eingestürzte Kirche.
Was war das Schicksal dieser vielen Menschen, die so lange von der Welt abgeschnitten waren? Wurden sie bei einer Invasion der Wilden getötet oder starben sie wegen des unbarmherzigen Klimas und der unfruchtbaren Böden?
Fragte sich Hans Ill in seinem Tagebuch. Was damals passierte, ist bis heute ein Rätsel.
Um 800 nach Christus breiteten sich die Wikinger über den Atlantik aus. Sie besiedelten die Färöer und die Shetlandinseln, später nach Island und von da aus dann nach Grönland. Dort konnten sie sich ein halbes Jahrtausend lang halten.
Thomas McGovern ist emeritierter Archäologe vom Hunter College in New York City. In Skandinavien war damals die Bevölkerung schnell gewachsen und die Menschen waren auf der Suche nach Land, das sie kolonisieren konnten.
Die isländischen Sagas erzählen, dass Siedler sich vom norwegischen König befreien wollten und deshalb nach Island und später mit Erik dem Roten nach Grönland gingen. Wir konnten jedoch in den vergangenen 10 Jahren sozusagen eine alternative Geschichte entwickeln, denn diese Wikinger-Entdecker waren offensichtlich so eng mit der skandinavischen Welt und ihrem Handelsnetz verbunden, dass es uns unrealistisch erscheint, dass sie alles riskieren und ihre Tiere und Sklaven auf Schiffe verladen hätten, um einfach mal nach Westen zu segeln, ohne genau zu wissen, was sie dort erwartet.
Urteilt Christian Kock-Matzen, Kurator am Grönländischen Nationalmuseum in Nuuk. Diese alternative Geschichte beruht auf modernen Isotopenanalysen von allem, was sich auf Grönland und Island an Zeugnissen aus dieser Zeit finden lässt. Von Zähnen und Knochen Verstorbener und von Tieren und von Abfällen in jahrhundertealten Müllhaufen. Sie beruht auch auf Analysen von Böden, Seesedimenten und Eisbohrkernen, auf genauen Altersdatierungen. Beispiel Island.
We know from the zoological record.
Wir wissen aus archäologischen Funden von Knochen und Zähnen, dass es in Island in historischer Zeit Walrosse gegeben hat. Und wir wissen, dass es sie heute dort nicht mehr gibt, von gelegentlich zufällig vorbeischwimmenden Tieren einmal abgesehen. Doch wann sind die Walrosse verschwunden und warum?
Why did they maybe disappear?
Die Datierungen von 34 auf Island gefundenen Walrossen erzählen dazu eine deutliche Geschichte, erklärt Morten Tange Olsen von der Universität Kopenhagen. Es ist eine Geschichte über die Folgen einer frühen Globalisierung.
Die Datierung der Überreste zeigte, dass Walrosse mehrere Jahrtausende auf Island gelebt haben und dass sie ziemlich genau zu der Zeit verschwanden, als die Wikinger auf Island ankamen.
Die aktuellen Untersuchungen zeigen, dass nur 3 der 34 Skelette aus der Zeit nach 874 stammten. Und die genetischen Analysen belegen, dass die Walrossbestände Islands bis zur Ausrottung bejagt worden sind. Damit entfiel ein Einkommenszweig für die Siedler. Doch nicht für lange, denn Erik der Rote, ein wegen Mordes für 3 Jahre von Island verbannter Raufbold, kundschaftete Grönland aus und eröffnete damit neue Möglichkeiten.
Die Siedler waren sehr gezielt auf der Suche nach Reichtum. Es ging um Walross-Elfenbein, Narwalzähne und Eisbärenfelle, Produkte für den europäischen Luxusmarkt, die sie von ihren gut geplanten Fangexpeditionen mitbrachten. Was sie anlockte, war der schier unerschöpfliche Bestand an Walrossen im Norden Grönlands. Es ging um eine sehr gezielte Ausbeutung der Ressourcen.
Die isländischen Bauern, davon sind Christian Kock-Madsen und seine Kollegen überzeugt, folgten Erik dem Roten wohl eher nicht wegen der Viehweiden. Thomas McGovern.
Sie bauten eine interessante Wirtschaftsform auf, die auf Jagd, Handel und Viehhaltung beruhte.
Wahrscheinlich zog es vor allem unzufriedene Kleinbauern, die ihre Stellung verbessern wollten, von Island nach Grönland. Denn Landbesitz bestimmte den Status in der Gemeinschaft. Während die Kleinbauern Frondienste leisten mussten, kontrollierte wer Land besaß die Wirtschaft vor Ort, den Handel, die kirchlichen Belange und sogar die Ressourcen im Meer.
Those who came first were able to.
Wer zuerst nach Grönland kam, konnte sich zwar so viel Land nehmen, wie er wollte. Doch um es zu behalten, brauchte er Pächter, Bedienstete und Sklaven, die die Arbeit erledigten.
Erklärt Jette Harnebo, Archäologin am Dänischen Nationalmuseum in Stockholm. Unabhängig von Norwegen, dem König und der Kirche, waren die Siedler allerdings keineswegs. Sie bauten zwar ihre Häuser aus dem, was sie gerade vor Ort fanden, aus Steinen, Torf und Treibholz. Doch für den Bau von Booten musste Holz aus Norwegen importiert werden. Der Handel verband sie wie eine Nabelschnur mit Europa.
Von Anfang an waren sie auf Importe angewiesen, besonders von Eisen. Ohne Eisenimporte hätten sie nicht überleben können. Sie brauchten Eisen beispielsweise für die Sicheln, mit denen sie das Gras für das Winterfutter schnitten. Sie haben ihre Importe mit Walross-Elfenbein bezahlt. Ebenso wie die Steuern an König und Kirche, die sie schließlich nach jahrelangem Druck entrichtet haben. Sie haben auch mit anderen Luxusgütern gezahlt, wie Narwalzähnen und Eisbärenfellen. Jedenfalls immer in Naturalien. Sie hatten gar kein Geld.
Das Leben auf Grönland war hart. Hochrechnungen aufgrund der Skelette in den Gräbern lassen vermuten, dass selbst zu den besten Zeiten die Bevölkerung nur um die 2000 Menschen betragen haben dürfte.
Es war eine sehr kleine Bevölkerung, die eine große Arbeitslast tragen musste. Es waren wahrscheinlich die jungen Männer, die auf die gefährliche Jagd gingen.
Die Walrosse leben und lebten nicht im Süden und Südwesten Grönlands, wo sich die Siedler niedergelassen hatten, sondern mehr als 1000 Kilometer entfernt weiter im Norden. Und dorthin zogen im Sommer die Männer mit ihren Booten, während die Alten, die Frauen und Kinder die Arbeit auf den Höfen verrichteten.
Die Jäger erlegten so viele Walrosse, wie sie konnten, und brachten nur den vorderen Teil des Kopfes mit in die Siedlungen. Das Fleisch und alles andere ließen sie zurück.
Interessanterweise finden wir selbst in den Abfällen der entlegensten Höfe im Binnenland noch kleine Splitter von Walross-Elfenbein. Das bedeutet, dass alle an diesem Geschäft beteiligt waren. Die schwierige Arbeit, die Zähne mit einem scharfen Werkzeug aus dem Schädel herauszuholen, wurde überall erledigt, wahrscheinlich in den Wintermonaten. Im Frühling hat man das Elfenbein dann wohl zu den großen Höfen gebracht, von wo es an die Händler ging.
DNA-Untersuchungen zeigen, dass die Grönländer um 1100 den europäischen Elfenbeinmarkt dominierten. Angesichts der riesigen Walrossbestände in Grönland war es ein lohnendes Geschäft, bis sich um 1250 die Zeiten änderten. Ein Klimawandel setzte ein, die mittelalterliche Warmzeit ging zu Ende, die kleine Eiszeit begann, und zwar mit einem Paukenschlag. Der Ausbruch des indonesischen Vulkans Samalas schickte die Temperaturen einige Jahre lang auf Talfahrt. Der Grund? Die Schwefelteilchen, die er hoch hinauf in die Stratosphäre schleuderte, dimmten regelrecht die Sonnenstrahlen. Auf Grönland sackten die Durchschnittstemperaturen um 2 Grad ab. Die Siedler passten sich an.
So we have after 1300 this incredible development of an adaptation really aimed at communal sealing.
Nach 1300 entwickelten sie eine spezielle Technik einer gemeinschaftlichen Jagd auf Sattelrobben, erklärt Thomas McGowan. Die Sattelrobben zogen in jedem Frühjahr in Scharen an der Küste vorbei in Richtung Kanada.
Ganze Gruppen von Jägern fuhren in ihren Booten die Fjorde hinab, um die Robben in enge, mit Netzen abgetrennte Buchten zu treiben und zu töten. Es war eine Gemeinschaftsarbeit. Die getöteten Robben wurden zurück in die Siedlungen gebracht und verteilt.
Selbst die Bewohner der entlegensten Berghöfe nahmen an der Jagd teil und erhielten dafür ihren Anteil an der Beute. Hightech-Analysen an den Knochen der Verstorbenen beweisen, dass die Nahrung aus dem Meer eine immer wichtigere Rolle spielte. Nur noch die Reichen konnten sich das Fleisch von Landtieren leisten. Doch als sich das Klima weiter verschlechterte, wurde Jagen gefährlicher, gleichgültig ob auf Robbe oder Walross. Die See wurde im Laufe des 15. Jahrhunderts immer stürmischer, was feine Salzpartikel in den Eisbohrkernen heute erkennen lassen.
Wenn eine Bevölkerungsgruppe so klein ist wie die der Wikinger auf Grönland und wenn von jedem Hof die jungen Männer aufbrechen, um auf die Jagd nach Walrossen oder Robben zu gehen, dann bedeutete das für diese kleine Gruppe ein Desaster, einen enormen Verlust, wenn ein oder zwei Boote verschwanden.
Gleichzeitig gab es viel mehr Treibeis, sodass es immer schwieriger wurde, nach Grönland zu gelangen. Ein Text aus der Zeit um 1250 erzählt von Schiffen, die im Sturm verloren gingen und von Männern, die im Eis starben. Der Handel ging zurück und zu allem Überfluss änderte sich damals die Mode und damit die internationalen Handelsbeziehungen.
Zu der Zeit, als sich das Klima verschlechterte, ließ in Europa das Interesse an Luxusgütern aus Walross-Elfenbein nach. Die Preise fielen und die Europäer importierten das Walross-Elfenbein, das sie noch brauchten, aus näher liegenden Gebieten wie der Barentssee.
Dazu kam die zunehmende Globalisierung. Die Araber änderten ihre Handelsstrategie und damit gelangte das feiner zu bearbeitende Elefantenelfenbein aus Afrika auf den Markt. Der Bedarf sank weiter.
Island und Norwegen zeigen, wie sich der Handel damals veränderte. Es ging nicht mehr um Luxusgüter, wie es für die Wikingerzeit typisch gewesen war, sondern um Massenware wie Stockfisch oder Wollstoffe. Aber auf Grönland gab es schlicht nicht genügend Menschen, um auf dieser Welle mitzuschwimmen, und es gab für große Schafherden auch nicht genug zu fressen. Den Siedlern in Grönland blieb nichts anderes übrig, als bei den Luxusgütern und dem Handel nach Wikingerart zu bleiben.
Die Kaufleute mieden die gefährliche Reise nach Grönland und die grönländischen Wikinger selbst besaßen keine Schiffe für eine Atlantiküberfahrt. Sie waren zunehmend isoliert. Die Verbindung nach Europa riss ab. Gleichzeitig drangen die Ahnen der heutigen Inuit von Norden her in ihre Siedlungsräume vor. Wie der Kontakt zwischen beiden Gruppen aussah, ist unklar. Funde beweisen, dass es Handel gab. Und die wenigen Quellen, in denen dieser Kontakt Thema ist, reden von Konflikten. Doch es gibt keine hastig verlassenen oder von Feinden niedergebrannten Höfe.
Im 14. und frühen 15. Jahrhundert werden es vielleicht noch 1000 Menschen gewesen sein. Das ist eine Gemeinschaft am Rand dessen, was überhaupt möglich ist. Um eine solche Gemeinschaft auszulöschen, braucht es nicht viel.
Obwohl die grönländischen Wikinger sehr geschickt in der sich verändernden Welt agierten, hatten sie letztendlich keine Chance. Es kam einfach zu viel zusammen. Klimawandel, eine schrumpfende Bevölkerung, Globalisierung, eine sich ändernde Mode. Doch bis zum Schluss weisen die Skelette in den Gräbern keine Zeichen von Mangelernährung auf. Auch die letzten Toten wurden sorgfältig begraben. In den schriftlichen Zeugnissen ist nie die Rede von Hunger, schweren Zeiten oder Untergang. Und so ist das Rätsel um das Ende der Wikinger auf Grönland zwar nicht endgültig gelöst, doch alles deutet darauf hin, dass es stillgekommen ist. Indem den jungen Leuten das Leben auf Grönland einfach zu mühselig wurde, sodass sie nach Norwegen gingen oder Island. Manche der Alten zogen mit ihren Kindern fort, andere blieben, wie in den einsamen Bergdörfern des Apennin. Und schließlich waren die Wikinger auf Grönland einfach verschwunden. Einfach so, ohne Drama.
Neue Erkenntnisse über das Verschwinden der grönländischen Wikinger. Dagmar Röhrlich berichtete. Das war aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik kam heute von The Bad Plus, von dem Album Activate Infinity. Nach den Nachrichten geht es hier gleich weiter mit den Jazz Facts. Einen schönen Abend wünscht Ihnen noch Barbara Weber.